es wird ihm, der Figur Jackson, nicht gerecht, denke ich mir auch als Person, egal wie umstritten das er war, dass man das auch ein bisschen aufrollt, eben, in diesem Showbusiness. Wie muss man funktionieren? Und ich meine auch, das Ganze.
Ja, jetzt wird es hochpolitisch. Mit im Film- und Serien-Podcast werden wir jetzt noch politisch für den Schlussbuch geben von heutigen Schau mal. Bei fast schon frühlingshaften Temperaturen sind wir wieder zurück beim Schau mal Podcast. Es ist erstaunlich warm für fast vor Weihnachten. Oder wie siehst du das, Tommy? Ich fühle mich nicht so weihnachtlich. Und irgendwie fehlt mir die Weihnachtsstimmung für die ganzen Weihnachtsfilme und so. Also eigentlich, ja, man will am liebsten schon gerade Blumen gießen. Oder wie ist das bei dir?
Ja, die Vögel zwitschern ja schon fast. Ja, wirklich fast ein bisschen Frühlings-Vibe, wie du sagst. Es ist eigentlich schon ein bisschen komisch, für das wir jetzt im Dezember schwelgen.
Genau.
Und ja, voilà. Also das Klima tut da ein einiges aufleben.
Jetzt wollen wir aber voll loslegen. Ich bin auch wieder zurück an meiner Seite. Ihr gehört es, der Tommy. Wir sind heute nochmal zu zweit und hey, ein paar News, ein paar Sachen, die wir diskutieren wollen. Heute haben wir mal keine grossen Reviews am Start. Ich glaube, da sind wir jetzt in der Vorbereitung. Ihr könntet es ahnen. Wir sind natürlich logischerweise unsere Jahresbest- und Worst-Listen am Vorbereiten im Serien- und im Filmfach. Wir haben diverse andere Sachen und auch unsere Jubiläumsfolge kommt langsam näher. Also es ist einiges noch zu tun, obwohl wir immer so busy ist in diesen Tagen, aber es gibt auch zwei, drei News und andere Themen zum Diskutieren und das wollen wir heute in dieser Folge machen und legen darum eigentlich gerade los mit ein bisschen News und da gibt es diverses aus diversen Gefilden. Im Moment sind wir ja vor allem mit den Serien zumindest so, das ist das Einzige, wo mir so ein bisschen Weihnachtsfeeling gibt irgendwie. So grosse Serien, die noch über Weihnachten laufen. Wir sind sicher, du bist ja sicher auch mit drinnen bei Stranger Things und anderen Sachen. Oder wie erlebst du so die Film- und Serienlandschaft kurz vor Weihnachten, so ganz allgemein?
Ja, ich glaube, da tut sich jetzt einiges auf. Bei Stranger Things bin ich eben jetzt gerade am Abschließen noch von der vorletzten Staffel, für das ich da in den Flavor reinkomme. Mhm. Und aber es gibt jetzt doch auch Neuigkeiten. Fallout startet ja auch schon gleich. Apropos News, das ist ja jetzt gerade im 17. Dezember auf Amazon Prime. Und das ist auch recht neu. Hast du das auch schon gehört? Staffel 3 ist auch schon bestätigt.
Ah, sehr gut.
Und da ist der 3 Start sogar schon nächstes Jahr. Also die
Bombe, die geben Gas.
Die geben Gummi.
Fallout kann man ja sagen, ist bei uns allen sehr gut angekommen. Wir kennen alle die Games. Wir sind ja auch in den Games ein bisschen drin und haben gefunden, das ist jetzt wieder mal eine Spielumsetzung gewesen, wo man müssen sagen, die hat die Serienformat sehr gut funktioniert. Wir haben eigentlich nur mal Lob gehabt für die erste Staffel. Wie sind so deine Erwartungen?
Gross, höchst. Weil ich denke, für wirklich Fans von Franchise Fallout ist das eine von der besten Game-Adaptionen, die ich bisher immer im Serienformat erlebt habe. Genau. Und das muss man jetzt sagen, ich glaube, dort ist schon High Stake. Es ist ja auch cool umgesetzt, oder? Das muss man einfach hier sagen. Es ist optisch gut umgesetzt, ist schon mit den Easter Eggs super gemacht und es passt einfach ein bisschen wie Arsch auf Eimer, Walter Goggins, Ella Purnell und der weiteren. Also es ist einfach cool, funny, es ist auch ein Gory, brutal und related perfekt dazu, oder zum Game und zur Franchise. Und ich hoffe jetzt da nicht New Vegas Anlehnung, die sie ja jetzt in Staffel 2 bringen.
Seht man im Trailer, und, ja.
Seht man, dass sie dort hergehen, oder? Und jetzt gibt es noch einen Fun Fact, ich nehme es jetzt schon ein bisschen als kleinen Spoiler. Weißt du, wer in der Season 2 kurz wird vorkommen?
Jetzt hat man das im Trailer gesehen, im neuesten?
Nein. Wir haben es auf einem Picture gesehen, was sie jetzt gerade released haben. Ah, Sneak Peek. Macaulay Culkin.
Ah, schau jetzt. Ja, das immerhin. Ja, passend zu Weihnachten.
Ja, voilà.
Da hätten wir die Anknüpfung gefunden. Ja, das ist ja so.
Voilà.
Wegen Home Alone, genau. Genauso eben, Home Alone, Weihnachtsfilm. Weißt du, es ekli, wir haben, glaube ich, auch mal bilateral noch zusammen über das geredet. Ich habe einfach das Gefühl, es passt auch ein bisschen, glaube ich, auch in den Zeitgeist, so dass wir freuen uns auf die grossen Weihnachtsblockbuster. Wir gehen noch zusammen ins Kino. So der Vibe, den man früher hatte, der ist ein bisschen weg. Oder ist das jetzt einfach nur das Jahr ein bisschen so? Oder ist das eine Entwicklung? Ja.
Es ist, glaube ich, schon eine Entwicklung,
ja.
dass die Kino-Blockbuster, klar, Avatar steht ja jetzt vor der Tür, Fire and Ash, wo in dem Sinn ein bisschen ein Blockbuster soll sein. Aber du sagst es so, dass das Kino-Feeling, wo man sich so vorfreut hat, kehrst auf irgendeinen Knauer, das habe ich jetzt dieses Jahr nicht so. Oder? Das Kinojahr klingt mehr ein bisschen aus im Serienformat, ist es ja besser, eben, wie wir vorher ein bisschen durchschimmern lassen. Einiges noch am Laufen, wegen auch eben Welcome to Derry oder so Sachen. Aber im filmischen Innen habe ich so das Gefühl, erwartet uns ja nicht mehr extrem viel. Also da muss man schon fast auf das neue Jahr hineinschillen, was wir ja jetzt hier, ja, jetzt aktuell auch gerade werden machen.
Richtig. So, unausmässig. Was ist so ein bisschen bei dir, was ist aufgeploppt da in der letzten Zeit? Aus der Film- und Serienwelt.
Wie im Vorgespräch gehabt, es wird ja Kinofilm geben, zum Beispiel von Peaky Blinders, The Immortal Man. Und der wird ja im März nächstes Jahr lanciert, knüpft dann noch an Geschehnisse von der Serie Peaky Blinders an. Ich weiss nicht, du bist ja, glaube ich, auch ein grosser Fan gewesen. Also wir beide.
Absolut.
Ist Wahnsinn, oder? Ist eine Meistervorlage von einer Serie, UK-based, also in Birmingham, das Gangster-Epos. Und kleiner Fun Fact, ich bin ja nicht ein starker Alkoholtrinker in dem Sinn, aber ich habe mir gleich ab und zu ein Glas Whisky geschenkt, ein bisschen. Da kommst du fast nicht drum um. Also
das stimmt, ja. Und man muss vielleicht auch sagen, Peaky Blinders läuft auch schon so relativ lang. 6 Staffeln hat es gegeben und ist bereits im 13. die erste erschienen. Also das ist auch schon eine lange Vita, oder, wo das jetzt läuft und erfolgreich ist. Man muss hier auch sagen, durch das, dass der zum Teil auch sehr grosse EinzeldarstellerInnen mitspielen, hat man immer wieder ein bisschen Unterbrüche gehabt zwischen den Staffeln, weil die natürlich noch andere Engagement hatten. Allen voran natürlich der Cillian Murphy. Und darum hat man sich zum Teil auch ein bisschen gedulden müssen. Aber man muss auch sagen, so der Bezug zum Original, dass es die auch wirklich gegeben hat. Natürlich ist es alles ein bisschen, ich sage jetzt mal, angepasst worden und so ein bisschen erweitert worden, auch die ganze Geschichte um die Gangs of Birmingham. Aber es ist wirklich, neben so grossartigen Sachen wie The Wire und Sopranos, ist Peaky Blinders, hat sich wirklich schon fast zu einem, hat sich fast in die Liga aufgespielt, muss ich schon sagen, von den Gangster-Ebenen-Serien, nicht Standalone-Filmen. Und jetzt probiert man es eben als Standalone-Film und da bin ich sehr gespannt.
Es ist ja so, dass er nur in ausgewählten Kino wird, wo, sagen sie, also das Netflix-Production.
Wieder ein Fehlentscheid von mir, ich verstehe
es immer hoffe noch nicht. Ich hoffe ich schwer, weil ich eben Peaky... Es ist, wie du ja auch sagst, dazu nehmen wir ja heute auch stark bezogen auch noch. Aber gerade Netflix, dass sie Kinofilme bringen können, die Qualität haben. Ich habe ja gesagt, zum Beispiel in Bezug auf Frankenstein, da bin ich Kino schauen und eine Woche später kommt er im Stream. Oder? Und, aber ich sage, ich hoffe, dass sie den Peaky Blinders auch bei uns in Europa, sprich in der Schweiz, einfach in den Kino bringen. Weil ich vermute, und du hast ja auch ein bisschen gesagt, hey, was hast du für Erwartungen? Die sind eigentlich schon recht hoch, weil aber wie du sagst, die Serie hat eine brutal gute Qualität, oder? Für das es auch eine englische Produktion ist in dem Sinn. Und es ist ja auch der Originalregisseur von der Serie und Autor ist auch wieder dabei. Also der Tom Harper, der mitgewirkt hat als Regisseur und auch der Autor, der Steven Knight, der das Ganze dreht. Oder? Also da kann man sagen, es sind auch die Leute dabei, die Peaky Blinders als Serie produziert, mitproduziert.
Was sehr wichtig ist, ja.
Genau. Und ich gebe dort relativ viele Credits schon mal. Und hast du auch gesehen, wer da im Film, im Cast noch ist auftaucht? Das ist auch noch speziell.
Auf wen spielst du?
Ich spiele an auf einen Barry Keoghan zum
Beispiel. Ah, Barry Keoghan, ja. Ja. Passt natürlich und sehr gut. So als Charaktertyp finde ich in die Umgebung. Also das ist jetzt für mich etwas, was wirklich wie blöd gesagt der Arsch auf einmal passt. Barry Keoghan, ein grossartiger Charakterdarsteller, aber auch genau für solche Art Filme, glaube ich, jemand, wo
sind. Ja. Und auch wieder der Stephen Graham, wo wir ja auch viel gelobt haben, wird auch seinen Platz finden im Film. Genauso auch wie ein alter Bekannter, der uns, glaube ich, auch beiden sympathisch ist, nämlich der Tim Roth, wird dort auch noch mitspielen.
Ja, also, der Tim Roth ist gehört auch zu der oberen Liga. Und ich meine, er ist ja jetzt vor allem auch durch eine andere Serie gehypt worden, gleich noch das Wort ergänzend zum Stephen Graham. Ich glaube, er hat wirklich jetzt nochmal einen Push und ich hoffe, er wird den Push nutzen, nicht nur jetzt auch bei Peaky Blinders, sondern an der Seite von einem grossartigen Cillian Murphy, aber ich glaube einfach, der Stephen Graham, der wird immer noch unterschätzt. Ich habe das Gefühl, das ist ein Schauspieler, wo man weiss, dass er grossartig ist eigentlich, aber in der Wahrnehmung habe ich immer noch das Gefühl, auch seit Adolescence zwar, wo er wirklich auch nochmal eine Schippe draufgelegt hat, aber ich finde immer noch, ich habe das Gefühl, in der Wahrnehmung ist er immer noch nicht in der obersten Liga und das ist völlig unbegründet, völlig unbegründet.
Mm-hmm. Ja, du sagst, also bei Adolescence hat er wirklich mal sein Talent können ausspielen als Mitproduzent von der Serie und einfach in Sachen Drama und in Acting muss man sagen, aber ist er wirklich High Stake? Oder der glaube ich schon, dass er mehr Rollen verdient hat, vor allem eben gerade, weil er auch vielseitig ist und eben auch so ein bisschen, soll ich sagen, er kann von Bad Guy bis zu Caring Dad kann er ein bisschen alles verkörpern, oder? Und das finde ich eben auch stark und das macht einen starken Schauspieler aus, Vielseitigkeit. Und das hat der Stiri auch am Stephen Graham, auch emotional, wie er dort immer wieder von fröhlich bis zu traurig, also wie gesagt, du hast da voll recht, da kann ich mit dir einig, der Schauspieler, den muss man auf dem Tableau behalten, ja.
Genau.
Ja, wir bleiben gespannt auf nächstes Jahr. Hoffen, dass er in Kino kommt, der Peaky Blinders, der Immortal Man. Und ja, dementsprechend werden wir da euch auf dem Laufenden halten.
Ich habe zwei kurzabrissnige News zum Thema Umsetzungen von Games. Wir haben sehr ausgiebig in den letzten Folgen über das Thema auch schon geredet. Chancen in Game-Umsetzungen, wir haben ja schon ein Special darüber gemacht und so weiter. Also da ist viel am Laufen. Oder Hollywood sucht sich natürlich händeringend Stoffe, neben der ganzen Remake-Flut, wo wir auch schon kritisch uns darüber ausgelassen haben, sind natürlich Game-Vorlagen, Videospiel-Vorlagen, das Ding, wo man jetzt langsam das Gefühl hat, man kann das gut umsetzen. In den letzten Jahren, insbesondere vor dem grossen aktuellen Hype, ist vieles so ein bisschen lieblos gewesen oder es hat nicht können überzeugen. Und jetzt haben wir dann gleich wieder eine Welle. Und zwei Sachen, die da ein bisschen am Anrollen sind, sind mir aufgeploppt, wo du beides einen Bezug dazu hast, das weiss ich. Und zwar zu Helldivers, ein grossartiges Action-Extraction-Shooter-Game von den letzten Jahren, wo extrem gehypt worden ist. Da wird es offenbar eine Filmumsetzung geben, man ist dran und dort soll der Justin Lin das übernehmen und das ist schon wieder nicht so gute News. Für die, die das nicht wissen, warum sie das jetzt gerade so sagen, der Justin Lin ist unter anderem für die letzten drei oder vier? Ich glaube für die letzten drei. Jetzt du mich Lügenstrafe.
Ja, ich glaube, ja. Die letzten drei, also...
Fast and the Furious, genau. und das sind jetzt nicht unbedingt die Filme, die mir sehr positiv als Blockbuster und Actionfilme sind in Erinnerung geblieben. Darum bin ich natürlich kritisch, wenn ich höre, Justin Lin soll den Helldivers-Film machen. Helldivers ist ja so ein bisschen ein Film, der für viele auch so ein bisschen daher wird kommen, also so, wenn sie ihn so werden umsetzen, wie ich das denke, nach am Game könnte das eine Art Starship Troopers geben. Ein neuer Starship Troopers. Vom Prinzip her. Und ob da die Welt drauf gewartet hat, weil wir haben ja schon das Original Starship Troopers von Paul Verhoeven wo seine Qualitäten hat, wo als satirischer Action-Blockbuster damals manchmal mehr können überzeugen und eigentlich bis heute recht gut funktioniert, auch wenn natürlich die Special Effects nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand sind, weil der Film schon recht ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber trotzdem, ich weiss jetzt nicht, ob es diesen Stoff verfilmt braucht. Als Game, muss ich sagen, hat es Spass gemacht, aber einen Film brauche ich jetzt von dem nicht. Ich glaube, da ist schon zu wenig Inhalt.
Das ist schon schwierig, genau wie du sagst.
Ja, und das Satirische also, übrigens, das Satirische finde ich, das hat man jetzt aktuell auch wieder gesehen, das kann Hollywood nicht gut. Beim Running Man zum Beispiel. Also es tut mir leid, es ist einfach ich bin noch Running Man neue Verfilmung, oder? Also wenn es so ein bisschen darum geht, etwas gesellschaftskritisches, satirisch und böse, mit einem bösen Unterton, aber gleich ernst umzusetzen, das, an dem scheitert Hollywood regelmässig. Und das wird hier wahrscheinlich auch der Fall sein, weil ja das Game auch eigentlich einen sehr kritischen Unterton hat bei aller Unterhaltung, die es hat. Und das ist ja das Lustige. Ja, oder wie siehst du es? Also,
hey, ich glaube, wie du es hast gesagt, oder jetzt vor Substanz her, Helldivers ist es das Action-Extraction-Gaming, oder, wo da stattfindet, das musst du eigentlich einfach total gut optisch können umsetzen. Und eben die Frage ist, wenn du dort unterschwellige Töne reinbringen willst, ist jetzt Justin Lin, der eben mehr so das plakative Hollywood-Action-Cinema, wo eigentlich ein bisschen, ich sage jetzt, billig daherkommt, eben auch plot-wise, kann das nicht untermauern, denkt dem, oder? Nee. Und ich finde, dort wird es eben wirklich dran scheitern, wenn es nicht sogar am Optischen auch wird scheitern. Also, ich bleibe da relativ skeptisch, muss ich sagen.
Was sagst du da zur Ankündigung, dass man aus Far Cry noch eine Serie machen will?
Ja,
ich habe ja noch ganz schlimme Erinnerungen an Uwe Boll und an Till Schweiger in dem legendären Far Cry-Film, wo wenn er wirklich mal etwas gerade Schlechtes, was so, ich würde sagen, immer noch in der Top-List von den schlechtesten Filmen aller Zeiten ist, dann müsst ihr euch mal den Far Cry-Film anschauen mit dem Till Schweiger. Der ist wirklich Endlevel peinlich. Und tatsächlich hat mich jetzt nach so vielen Jahren und so vielen Adaptionen von dieser Spielserie das nochmal aus der Schublade geholt und will jetzt offenbar eine Serie produzieren. Unter anderem hat sich da der US-Sender FX die Rechte gesichert und der Noah Hawley und der Rob Mack, die unter anderem an Fargo und Alien Earth geschaffen haben, wo wir ja bis auf Fargo, wo wir grossartig finden, aber bei Alien Earth da scheiden sich schon wieder Geister. Weiss ich jetzt nicht, ob das jetzt die beste Serieadaptionsidee vom Jahr ist.
Also sie wollen ja das auch ein bisschen wie Fargo aufziehen übrigens. Sie lernen sehr da, plotwise, dass sie eigentlich Staffel für Staffel eine neue Thematik wollen, einen neuen Bösewicht oder eine neue Sphäre wollen auftun und an sich jede Staffel schliessen, weil es ist ja ein 10-Jahres-Vertrag mit FX, den sie unterschrieben haben, sprich sie wollen ja dann auf Hulu eben Disney Plus können ausstrahlen. Und eben, es ist wirklich die Frage, weil der Noah Hawley, wie du sagst, hat mich, und ich habe ja das Statement noch hier gar nicht abgegeben, oder jetzt bei Alien Earth war es für mich ein Miss gewesen. Also, wie seine Umsetzung war. Und das ist ja auch so eine Franchise, und ich finde Far Cry übrigens, ja, game-wise habe ich die lang gespielt, bis es dann auch langweilig wurde. Merci Ubisoft leider. aber es hat ja gewisses Charisma, es hat auch gewisse Sachen, die man umsetzen könnte. Action-based, vielseitige Showplätze, die man einbringen könnte, wäre ja thematisch relativ cool. Also von Dschungel bis irgendwie Antarktis, whatever. Aber ob das funktioniert in einer Real-Action-Movie-Sequence oder sprich Serie, ich weiß es nicht, oder? Also, ja, ob das wirklich nachher plotwise gut kommt, sei dahingestellt. Also,
das ist ja so, ja.
Ja, genau. Wenn wir noch gerade beim Gamen sind,
yes,
von wegen Umsetzungen, da kommt ja der Klempner dann nächstes Jahr wieder zurück. He?
Genau. Nämlich
der Mario im neuen Super Mario Galaxy Movie. Und der kommt ja dann auch schon im April. Und Ich glaube, das ist eine sichere Sache, oder?
Ja, das ist eine Bank. Der wird 2 Milliarden einspielen. Die Leute werden in diesem Movie rennen. Der erste Super Mario-Film war ein absoluter Kassenknauer. Es war völlig klar, dass es einen Nachfolger wird geben. Das war überhaupt nicht überraschend. Und das wird einfach ein Kassenerfolg. Ob es ein guter Film ist, müssen wir abwarten. Der Trailer, der jetzt aktuell draußen ist, oder könnt ihr schauen, der verspricht zumindest gute Unterhaltung und eine Weiterführung so ein bisschen von der Story. Soll auch nahtlos anknüpfen am ersten Film. Also ja, und was sich andeutet.
Genau. Und also wie gesagt, ich finde jetzt, wenn man so ein bisschen mit Nintendo etwas anfangen und mit dem ganzen Animationsstil, ist ja so sehr gelungen, weil es nimmt extrem Bezug zu dieser Game-Franchise. Und das finde ich auch sympathisch, weißt, wenn dann etwas eben wirklich für die Fans so gemacht ist. Also auch sprich, viele Leute anspricht, eben Kids anspricht oder die Leute, die den Mario kennen, All-Time-Classic, oder? Und wie du sagst, es ist eine sichere Bank, weil er ist so berühmt als Gaming-Figur und der wird funktionieren. Absolut.
Ja.
Genau.
Ich habe noch schnell eine kurze, auch noch eine Ankündigungs-News, die mich sehr gefreut hat, die dich auch wird freuen, die ich jetzt noch gerade spontan reinhaue. Die habe ich dir nämlich noch gar nicht vorangekündigt. Und zwar, du bist nämlich, so viel ich weiss, auch Fan. Über 10 Jahre haben wir müssen warten und jetzt ist es Wirklichkeit, es kommt eine zweite Season von The Night Manager. Und das freut mich sehr. Wirklich sehr.
Ja.
Und dann wird dir ja auch noch etwas sagen, nehme ich jetzt mal an. Und für mich ist das eine der besten Krimi-Thriller-Serien von den letzten 20 Jahren, wo man leider nach einer Staffel aufgehört. Und dann hat es immer wieder Gerüchte gegeben, es soll eine neue Staffel geben, neue Story mit zum Teil den gleichen Protagonisten. Und das ist wirklich für alle die, die den Night Manager nicht kennen, es ist eine BBC-Produktion zusammen mit AMC. Hauptdarsteller sind sehr bekannt, unter anderem Tom Hiddleston, Drew Laurie, Olivia Colman, Tom Hollander und natürlich die gute und grossartige Elizabeth Debicki, die hier auch eine sehr tragende Rolle hat gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, immer wieder habe ich das. Ich habe die mehr als einmal geschaut. Finde das grossartig. 2016 ist, wie gesagt, die erste Staffel rausgekommen. Jetzt kommt eine zweite mit einer neuen Story. Der erste Trailer ist ebenfalls draus. Geht auch unbedingt schauen. Das erste Buch basiert ja auf einem Buch von John Le Carré, einem grossartigen Autor, der «The Nachtmanager» heisst. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Der Trailer hat mich jetzt noch nicht so gecatcht, muss ich ehrlich sagen. Es ist doch eine Weile her. Ich glaube, ich muss vielleicht noch ein, zwei Mal mehr schauen und muss schauen, ob ich wieder reinkomme. Aber ich freue mich auf «The Nachtmanager» Season 2 und die soll im 26. definitiv kommen. Ja.
Ja, und eben der sieht man eigentlich auch Tom Hiddleston seine Qualitäten, oder? Als Actor, er trägt dort auch völlig die Rolle. Absolut, ja. Ich meine, als der Jonathan Pine. Es ist wirklich relativ cool und es ist eben auch vielseitig, oder? In dem Sinn. Also von den Acting-Sachen her oder auch von den Showplätzen her. Und das finde ich eigentlich auch cool.
Es hat mir immer so Bond-Vibes gegeben, so von Machart her.
Das stimmt, weil sie eben immer so viele Spots hatten und eben eigentlich auch Originalspots, oder? Nicht so das CGI-Gedöns, sondern eigentlich alles sehr naturally und dass sie eigentlich Originalschauplätze aufgesucht haben. Und das ist eben auch eine Stärke, die eine Serie, die so angelegt ist, eigentlich auch braucht, oder? Und das spricht eigentlich für die Qualität. Genau.
Also wirklich, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, bitte schaut das unbedingt.
Yes, das ist eine Empfehlung.
Yes.
Ja, was steht noch an? Im Kino, es ist auch noch ein neuer Trailer rausgekommen mit ein bisschen Music-Vibes, Showbiz-Vibes, nämlich einfach schlicht Michael, beziehungsweise ein Biopic, das da verfilmt wird, von Michael Jackson. Und ich weiss nicht, dir ist es auch ähnlich gegangen, wir haben da im Vorgespräch auch schnell darüber geredet. Also ein bisschen Stirn runzeln, ist es sehr viel Klischee, wo der in diesem Film wird spielen, weil die Hauptrolle wird übrigens ja der Jafar Jackson spielen. Also im Prinzip der Sohn vom Brütsch, von einem Brütsch von Michael Jackson, also sprich, er wird sein Onkel verkörpern. Und da kann man sagen, es ist ein kleiner Family Affair. Und
genau.
Das scheint ja auch ein bisschen so, oder? Also, wie siehst du das, die Umsetzung von einem Biopic?
Grundsätzlich der grösste Popstar aller Zeiten, unbestritten. Eine sehr umstrittene Figur, insbesondere im letzten Lebensabschnitt gewesen. Ein tragischer Tod, sehr viel noch im Nachgang mit Anklagen und Gerichtsverfahren, mit seinem behandelnden Arzt und, und. Also es hat sehr, sehr viel auch noch in dem Sinne noch Nachwehen gegeben von dieser Person. Bis heute natürlich halt sein musikalisches Arbeiten nachher. Er hat sicher Sachen für die Ewigkeit produziert. Das muss man neidlos anerkennen. Da gibt es keine Diskussion. Aber er war als Person sehr umstritten gewesen. Man erinnert sich gut an Dokumentationen, die es gegeben hat, unter anderem Finding Neverland und so weiter. Also das ist... es war eine schwierige Zeit, insbesondere kurz vor seinem Tod, oder sagen wir so in dem letzten Abschnitt, wo immer wieder Sachen sind aufgeploppt, die ihn haben, ich glaube auch zu vielen Teilen, auch zu Recht ein bisschen haben ihn Verruf gebracht. Und was mir einfach der Trailer gibt, ist das Problem, dass es eine Hochglanzkarriere wir feiern seine Person, sein musikalisches Arbeiten-Trailer ab. Und da hat es so viele Sachen in seinem Leben gegeben, die man kritisch beleuchten könnte. Das muss in so einem Biopic drin sein. Und das hat mir der Trailer nicht gezeigt oder auch nicht angedeutet. Und das zeigt ja. mir, dass man das einfach rausnehmen ausblenden. Zumindest vermute ich das. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, ich weiß es nicht. Aber so kommt jetzt der Trailer rüber, das muss man ganz klar sehen. Aber die Gewalt, die er in der Familie erlebt hat, der Druck, unter anderem noch zu Zeiten von Jackson 5, die ganze erste Teil von seiner Karriere, dann insbesondere auch die schwierige Situation mit seiner Hochzeit und so weiter, der unerfüllte Kinderwunsch, dann hat es dann gleich geklappt, wechselnde Partnerinnen und am Schluss noch natürlich die ganzen Geschichten, Vorwürfe von Pädophilie und, Grooming und Kindesmissbrauch ja. und alles. Egal. Also geht nicht informieren, ja. ihr kennt all die Themen, die sind bekannt und da hat es auch sehr viele gute Dokumentationen darüber gegeben. Wie gesagt, aber am Ende des Tages muss ich sagen, das sieht man nach, wir feiern jetzt einfach den Michael und seine Karriere ja. ab Film, Biopic aus. Das ist einfach das was es mir hat gegeben.
Ja, ja. Also ich habe da nur mit der Einigung gehen, eben ein bisschen das klassische Glitter Glamour, dass man eigentlich ihn als Showstar will feiern, wie du hast gesagt, all das Drama um Jackson 5 wird hier wahrscheinlich nicht beleuchtet, die schwere Jugend, wie du es hast angetönt und auch das, was im Nachgang daraus entstanden ist, aus ihm. Er ist ein Pop, der King of Pop, er ist eine Ikone, was das angeht. Ich muss mich auch an meine Kindheit erinnern, eben gerade das Tänzerische, das Performing, das er hatte. Das war ja ein grandioser Breakthrough gewesen. Aber eben, wie es eigentlich zu einem Biopic gehört, sollte es eben differenziert sein, oder? Eben eigentlich auch so ein bisschen das Abgründige, das er hatte in seinem Leben, leider hat müssen erleben, durch seine Brüche bei den Jackson 5 oder eben auch so durch seinen Vater, der sie ja extrem produziert hat, oder? Er hat ja das auch wollen, dass er so ein Popstar wird mit seinen Brüchen. Hat dort auch viele Missbräuchlichkeiten haben stattgefunden, schon als King von Michael. Also eigentlich wäre das viel Stoff für einen sensationellen Film, oder? Wenn das jemand wirklich gut würde aufrollen würde, dann hat es, wie du sagst, so viel Aufs und Abs und eben auch gerade in diesem Showbusiness. Aber wie gesagt, wie du es hast ausgeführt, es wird auch ein glossy Glitter-Glamour-Doku und es wird ihm der Figur Jackson nicht gerecht, denke mir als Person, egal wie umstritten das er war, dass man das auch ein bisschen aufrollt, eben, in diesem Showbusiness. Wie muss man funktionieren? Und ich meine auch das ganze Black-and-White-Ding, oder, wo da auch reinspielt. Wie wird man groß? Wie wird man Popstar? Genau. Ja. Das ist ja auch eine Riesengeschichte dahinter, also dass er sich auch hat. Ja, es ist schier unendlich. Also es ist das Füllhorn von einem ganzen Popstar-Leben. Und das ist schade. Eigentlich ist es ja ein bisschen schade, oder? Dass man das ein bisschen vergibt. Weil das war eine Chance für einen guten Film, denke ich mir. Was andere Biopics übrigens wie Bohemian Rhapsody ja eigentlich auch gut umgesetzt haben.
By the way. Aber auch Bohemian Rhapsody ist ja nicht ganz unkritisch aufgefasst worden. Nein,
absolut nicht.
Hat aber auch ein bisschen die Schattenseite auch ein bisschen gezeigt. Auch die schwierigen Seiten von einem Freddie Mercury. Und das ist okay, das gehört halt auch dazu. Sie hat sicher in gewissen Nuancen noch besser können sein, aber es war ein guter Ansatz gewesen. Und ich glaube, der Spielfilm, das Biopic, wird uns das auch nicht geben. Es sieht zumindest jetzt danach aus.
Mm-hmm. Genau. Ja, wir gehen dann noch ein bisschen weiter in den News.
Yes.
Etwas, was noch speziell ist, ist nämlich, dass eigentlich Kill Bill wieder in China wird zurückfinden, respektive in Amerika. Ist es schon so weit? Der läuft schon. Nämlich Kill Bill The Whole Bloody Affair heisst das Ding. Und es ist eigentlich schon wahnsinnig, weil ursprünglich ist Kill Bill 1 und 2 als ein Spielfilm mal geplant gewesen. Weiss nicht, ist ein Fun Fact. Hast du das schon mal gehört?
Das habe ich gewusst.
Dass man den en bloc eigentlich beide hat wollen bringen. Und das macht man jetzt so. Jetzt hat man einfach beide Filme zusammengenommen und ergänzt, oder? Mit Animationsanime-Sachen, die reingeflossen sind, die unzensiert. Und hey, das ist ja einfach crazy. Das ganze Ding, wenn du das dann im Kino abhocken willst, das geht 4,5 Stunden.
Wahnsinn.
Der Movie, die Whole Bloody Affair, geht dann 4,5 Stunden.
Das ist wie Apocalypse Now oder irgendwie Ben Hur oder so. Das ist
das Momentum, er wird mega hoch geratet. Also es ist ja auch crazy, wie viel Vibes, dass das jetzt noch im Nachgang kann, erzeugen, so einen Kill Bill. Anscheinend gibt es da genug Leute. Aber in Europa, er hat kein Kino-Release für Europa, sprich für die Schweiz. Also wahrscheinlich wird der nicht die grosse Leinwand bei uns gesehen. Aber und ich weiß nicht, ob du das auch noch gehört hast, gerade wenn man noch Bezug auf Quentin Tarantino, er hat ja einen Schauspieler ein bisschen von seinem Acting angegriffen. Ich finde ja, der Quentin Tarantino recht talentiert, aber er macht immer wieder so Sidekicks und er hat da den Paul Dano. Dano hat er recht in Dreck gezogen, dass er nicht so einen guten Acting findet. Das hat ein bisschen...
Das habe ich mitbekommen. Ich habe zumindest irgendeinen Aufhänger gesehen, ja.
Da haben sich jetzt so Hollywood-Stars für den Paul Dano gross gemacht, weil sie finden, hey, es ist ein bisschen offended und Quentin Tarantino hat manchmal auch ein bisschen die Vibes, dass er eben auch ein bisschen angriffig ist in diesem Hollywood. Also. Aber ich schätze ihn und seine Action-Movies auch Kill Bill. Und er will ja der auch irgendwie mal noch, hat man auch gehört, das Prequel machen, glaube ich. Also,
wo
er irgendwie auf Bill, glaube ich, nennen, auf die Figur von Bill will eingehen. Aber das ist noch unklar, glaube ich.
Ja, aber er tut immer wieder mal Sachen angekündigt im Moment und dann tut er sie dann gleich nicht umsetzen. Er ist noch unschlüssig, glaube ich, wenn er seine Karriere beenden will.
Genau, ja. Aber da bleiben wir gespannt, wie es dort weitergeht. Yes. Was haben wir noch im Päckchen?
Krasse Klassiker, die einen Nachfolger bekommen. Da müssen wir vielleicht auch noch kurz schnell drüber reden. Michael Mann und so weiter. Was gibt es da für News?
Es sind eigentlich Big News, kann man sagen, die du da gerade anschnittst, wo Michael Mann. Also, es ist ja ein Film, es ist ein All-Time-Classic für alle Gangster Action-Filme, eigentlich absolut, eine Blaupause. Ja. Oder ist ja als Highlight aus den 90er Jahren, nämlich Heat. Und Heat ist etwas, da kommt man nicht drum um, sage ich jetzt schon fast ein bisschen, wenn man in dem drinnen ist. Al Pacino, unvergessen, Robert De Niro zusammen. Mm. Eigentlich nie vorher vor der Kamera. Und unser wirklich auch hochgeschätzt leider verstorbene Val Kilmer, der sensationell war in diesem Movie. Eine der besten Schiessereien, wir sagen es immer wieder. Auf offener Straße. Ein Highlight vom Kino, akustisch, optisch, mega krass umgesetzt. Also Heat gibt einem richtige Gangster-Vibes. Also, und jetzt kommt eben, weil sie da einen Nachfolger machen und der Michael Mann wird hier auch wieder Regie führen, was mich sehr gefreut hat, weil eben auch eigentlich er wieder am Drücker ist. Und das verspricht ein bisschen etwas. What's Cast verspricht eigentlich recht viel. Also der Leonardo DiCaprio wird hier eine der Hauptrollen spielen mit Christian Bale, Austin Butler, Bradley Cooper, Adam Driver. Beim Austin Butler, ich gebe es zu, ist jetzt nicht einer von meinen Lieblingsakteuren, Beauty Boy, aber der Michael Mann, oder? Was sagst du zu diesem Projekt
hier? Ja, zumindest, ich finde es gut, oder? Es sind die originalen Leute dabei. Ich bin immer sehr kritisch, wenn man so Klassiker plötzlich wieder aufwärmt. Ich habe es vorher gesagt, oder? Hollywood ist jetzt in diesem Remake, in diesem Remake pushen, Remakes produzieren, weil man ja offenbar keine Originalideen mehr hat. Aber ja, das Casting sieht gut aus, aber ob es dann wirklich auch nicht einfach ein Aufguss ist, sondern mir etwas Neues gibt, können wir erst beurteilen, wenn wir Bilder sehen. Und dementsprechend bin ich eher kritisch. Aber mal schauen. Ich lasse mich gerne von etwas Besserem überzeugen. Was das Casting lässt sicher, wie du sagst, sicher schon mal gut zu versprechen, aber mit dem allein ist es noch nicht gemacht. Ganz klar nicht.
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Also das ist natürlich auch immer etwas, wo man muss ganz klar sehen, gewisse Sachen können Substanz haben. Oder wenn du jetzt sagst Remakes, es ist ja im Prinzip, oder es ist eine Fortsetzung von einem guten Stoff, oder, was sie wieder haben ausgraben. Die Frage ist einfach, kann man an dem Erfolg, wo mal so ein Original hat erzielt, wieder anknüpfen? Mm. Oder? Und das sind hohe Maßstäbe zum Teil, eben, wenn man das nennen, eigentlich wieder erreichen will. Und
das stimmt,
ja. Die meisten scheitern halt einfach dran, das muss man sehen, bei dem Revival. Ja, ein Trailer, und da bin ich auch gespannt, was du noch dazu sagst, ist mir ja auch noch ins Auge gefallen, nämlich 28 Years Later, The Bone Temple.
Ja, und da kommt plötzlich noch ein neuer Film. Übrigens, hast du den ersten Kommentar unter dem Trailer gelesen? Got Movies Now DLCs. Das habe ich richtig, lustig. Ein kleiner Bezug in die Videospielindustrie. Weil plötzlich so kurz nach einem neuen Danny Boyle-Film kommt gerade ein Nachfolger, der irgendwie wirklich wie ein DLC wirkt. Das hat ein bisschen etwas, oder?
Bitzweit schon. Also wenn es natürlich ein guter DLC ist, dann kann das auch dementsprechend das ganze Universum gut erweitern, weil wir ja eigentlich zumindest schon der erste 28 Years Later von dem Original gut gefunden. Und jetzt kommt der DLC, wie wir ihm können sagen, The Bone Temple. Einfach das Einzige, wo ich ein bisschen kritisch bin, ist nämlich, dass der Danny Boyle gar nicht mehr Regie führt. Ist dir das aufgefallen?
Das
ist nämlich Nina Da Costa. Also sie haben die Regie ersetzt, der Autor haben sie behalten, der Alex Garland, der dafür spricht, weil er das sehr gut gemacht hat, mir dünkt, einerseits. Aber jetzt von der Prämisse her geht es ein bisschen in eine andere Vibe rein oder in eine andere Richtung, weil das ist ja so ein bisschen, im Trailer sieht man ja die verschwörerische Blondschopf-Sekte, würde ich dir
wahrscheinlich sagen. Wo wir ja auch Hölle kritisiert haben im ersten Film. Die sind ja ganz am Schluss noch eingehoben worden und hat uns ja
Spoiler
extrem rausgerissen. Ja, ein bisschen verwirrt, genau. Ja.
Und ich weiss jetzt nicht, ob sie das hier bei Bone Temple, wo ja eigentlich der Dr. Kielsen spricht, verkörpert vom Ralph Fiennes, wo wir ja sehr gefeiert haben im ersten, macht das super. Also ich finde, der Ralph Fiennes ist eine Bank, oder? Eigentlich Schauspieler ist das.
Absolut.
Das müssen wir auch festhalten, oder? Bei allem Skeptischen. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie sie dort mit dem umgehen. Und auch der Jungschauspieler, der nämlich der Spike verkörpert, der Alfie Williams, hat das für mich auch toll gemacht, oder? Und sie knüpft eben gerade dort an, oder? Und die Frage ist jetzt, kann das die Regisseurin so gut umsetzen wie Danny Boy?
Ja.
Oder? Funktioniert das?
Wir werden es sehen, würde ich sagen. Abwarten, aber ob er uns dann wirklich so kurz nach dem letzten Film gerade wieder etwas Gutes Neues gibt, ist sicher nochmal zu kritisch zu hinterfragen, würde ich jetzt mal sagen.
Start ist übrigens schon Mitte Januar, am 15. Jänner wird die Kinos schon aufschlagen. Ja.
Genau. Tipptopp. Ja, wir sind ja nicht nur in der Weihnachtszeit. Oder hast du noch irgendwie News? Weil sonst würde ich langsam überschwenken. Es ist ja gleich wieder Award-Show-Zeit. Und da haben wir ja noch ein bisschen etwas dazu sagen. Und zwar sind ganz vor kurzem die Golden Globe Nominees rausgekommen und wir werden jetzt ein paar Horte anschneiden. Wir gehen natürlich nicht durch jede Kategorie durch, das wäre vermessen, weil sonst sind wir noch in 2 Stunden hier am Diskutieren. Aber so ein bisschen die Hauptkategorien wollen wir uns schnell unter die Lupe nehmen. Golden Globes, die verliehen werden, klassischerweise Anfangs neues Jahr, im Januar, nämlich am 11. genau, die 83. Annual Golden Globe Awards. Und wir wollen jetzt ein bisschen reinschauen, was ist da eigentlich. Und jetzt vorab schon mal, wir haben darüber diskutiert. Es ist ja immer ein bisschen lustig mit den Golden Globes, die haben so lustige Kategorien, die irgendwie manchmal nicht so Sinn machen. Das ist auch so ein bisschen ein Klassiker, oder?
Also immer dort, wo die Filme landen, schlussendlich.
Ein bisschen komisch, wir werden das jetzt gerade diskutieren. Wir gehen auch ein bisschen chronologisch von oben nach unten durch und werden jetzt ein paar Worte verlieren, was unser Eindruck ist. Leg mal los. Was haben wir da bei Best Motion Picture Drama nominiert?
Genau, dort haben wir nämlich den Frankenstein, It Was Just an Accident, Sentimental Value, Sinners und Secret Agent. Man muss dazu sagen, viele Sachen sind bei uns noch gar nicht erschienen oder werden jetzt gerade erst erscheinen. Also haben wir folgendessen auch nicht alles gesehen. Aber jetzt dort bei Drama ist eben schon recht funny, oder? Also ich meine jetzt Sinners vor allem, was ich glaube, also, ja, mal im erweitertesten Sinn, oder? Ist das schwierig. Ein Drama? Aber, oder wie siehst du jetzt hier das?
Nein, Sinners ist mehr
ist nicht
Horror-Thriller.
Horror-Zombie-Movie?
Also, Horror-Zombie-Vampire-Movie, so mit musikalischen Anteilen. Also er hat bei Musical fast mehr Nein. Hingegen Frankenstein, der auch noch Horror bezogen hat, haben wir ja beide gesehen und eigentlich finden wir beide ja solid, gut. Was der Guillermo del Toro da gezaubert hat. Und ich muss sagen, der ist jetzt hier im richtigen Ort nominiert. Hamnet habe ich noch nicht gesehen, It Was Just an Accident habe ich noch nicht gesehen, Sentimental Value, was eine norwegische Produktion ist, habe ich auch noch nicht gesehen. Und der Secret Agent wird jetzt, glaube ich, bei uns aufschlagen, habe ich gemeint, kurzum.
Genau.
Hier, ich kann noch nicht so richtig sagen, wer da zu favorisieren ist. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es, mal schauen. Aber ich rechne für Del Toro gewisse Chancen aus, aber er wird auch nicht gewinnen.
Ja, das kann wirklich so sein. Die anderen Filme, eben, wie du sagst, Hamnet und so weiter, kann ich auch noch nicht beurteilen. Darum ist es hier auch richtig schwierig, oder? Aber jetzt rein von der Kategorie her, Alakwa. Ja, was man noch dazu muss sagen, was mich recht überrascht hat, wenn wir noch schnell zu der Anzahl Nominationen schnell übergehen, und da halten wir ja auch beide grosse Stücke davon, ist nämlich das One Battle After Another, sage und schreibe 9 Nominationen zu Feld anführt, gefolgt von Sentimental Value. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass Sinners 7 Nominationen hier im Feld hat. Oder? Also das ist schon noch so speziell. Und ich glaube, man kann ja auch sagen, es sind auch ein bisschen Vor-Oscar-Nominationen manchmal, oder? Hier bei den Golden Globes.
Ja, es gibt so ein bisschen eine Tendenz. Wer dort abräumen wird auch schon ein bisschen klassischerweise gewisse Tendenz sein Richtung Oscars. Das ist ja so.
Voilà. Ja, ich glaube, wir gehen noch ein bisschen in andere Kategorien. Vielleicht gehen wir da mal noch so hier auch wieder speziell vielleicht wie Best Motion Picture Musical or Comedy. Also das ist jetzt das, was du vorher hast angesprochen.
Ja.
Und
da wird also bei Bugonia kann ich es noch verstehen, aber bei Blue Moon okay. Marty Supreme kann ich auch noch verstehen. Nein, bei No Other Choice eher schon ein bisschen schwierig. Das ist auch nicht wirklich Comedy. Südkoreanische Hype-Movie im Moment. Nouvelle Vague habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Und One Battle After Another ist hier also wirklich ganz Scheps drin. Also der ist eher schwierig. Also gut, dass er nominiert ist, verdient. Wir haben ihn hochgelobt. Ja. Aber passt irgendwie auch nicht so in die Kategorie rein. Da sind wir wieder bei dem Problem, das wir eben gesagt haben, oder?
Voilà. Genau. Und ich gehe gerade noch weiter, erlauben wir das, nämlich bei Best Motion Picture Animated, also Animationsfilme. Mm. Dort sieht es wieder klarer aus, dort ist auch das Thema klar. Arco, ich glaube, ich habe dir dort mal einen Trailer geschickt, ich habe ihn selber auch noch super. Nicht gesehen.
Ich wollte den unbedingt schauen. Ist
wahnsinnig, hat ja auch ein bisschen, glaube ich, also
Natalie Davis Portman Ghibli hat mitproduziert, überraschenderweise. Voilà. Ist aber ein französischer Film, aber mit eben internationaler Produktion. Unbedingt, und jetzt sieht man, glaube ich, hier sehr gut durch Anime-Einfluss. Und wir haben Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Infinity Castle ist hier zum Beispiel auch nominiert in der Hauptkategorie. K-Pop Demon Hunters ist nominiert als der erfolgreichste Animationsfilm auch 2025. Rein von den Abrufzahlen her, das ist ja wahnsinnig, haben wir darüber geredet. Und Little Amelie, ja, ich sage mal, ja, auch etwas, das eher in eine spezielle Animationsrichtung geht, aus so einem klassischen amerikanischen Animationsfilm, hat hier Nummer 2, Elio von Pixar und Subtopia 2, wo du ja schon ausgiebig hast darüber geredet.
Genau.
Und das ist so ein bisschen das, oder?
Ja.
Aber wirklich positiv, da merkt man jetzt langsam, zumindest im Animationsbereich, wie es so überschwappt aus den anderen Regionen der Welt, sehr stark. Also das ist ein Zeichen, was sich jetzt eben so ein bisschen, ja, wo wir jetzt merken, oder?
Ich finde das auch positiv, oder? Dass man hier auch künstlerische Werke, zum Beispiel eben Little Amelie oder The Characters of Rain, berücksichtigt hat, weil das halt ein spezieller Animationsstil ist und die Vielseitigkeit macht ja das auch ein bisschen aus. Gerade speziell, weil sich die Artists verwirklichen wollen. Klar, spielt so eine Rolle von der optischen Qualität, aber ich finde es auch cool, dass es eben so der internationale Charme hier ein bisschen berücksichtigt wird, von Vielseitigkeit, weil
das, stimmt,
das widerspiegelt es eigentlich auch künstlerisch, oder? Genau. Ja, nein, geht es ja immer noch weiter in die Kategorie. Ich glaube, wir können schon mal ein bisschen einbiegen, ein bisschen vielleicht von der Darsteller her. Oder? Da wird es ja auch noch ein bisschen interessant, eben, wo wir gerade bei den Oscars vorsondieren.
Foreshadowing, genau. Ja.
Genau.
Mal weiblich und männlich, würde ich doch sagen, kurz darüber schauen.
Genau. Wir haben
fangen wir mal bei den weiblichen DarstellerInnen an. Wer ist da so aufgeschlagen?
Aber hier haben wir bei Best Female Actor in Motion Picture Drama, also in Drama-Kategorie, Eva Victor. Und dann haben wir hier Jennifer Lawrence, Die My Love. Und dann haben wir Jessie Buckley, Hamnet, Julia Roberts, After the Hunt und Renate Reinweis bei Sentimental Value. Und etwas, was mich noch sehr freut, ist auch noch Tessa Thompson bei Hedda. Ich glaube, das ist auch noch so ein Nachwuchstalent, eine relativ junge Schauspielerin,
absolut,
die man noch nicht so hat beachtet.
Man muss sagen, zwei sehr grosse Namen, mit Jay Law, mit der Jennifer Lawrence und der Altmeisterin, hat die bald gesagt, der Julia Roberts, die sich da auch wieder mal zeigt, nach vielen Jahren, wo es eher ruhig war um sie. Und sonst eher auch so ein bisschen nicht Nachwuchs, aber auch so, so ein bisschen andere Gesichter, die wir da nominiert sehen können. Und das ist auch ein gutes Zeichen. Ich muss sagen, dass ich die meisten von den Filmen, die sie dafür nominiert sind, noch nicht habe gesehen. Darum kann ich über die schauspielerische Leistung relativ wenig sagen. Da werden wir sicher dann auch, wenn die Golden Globes durch sind, noch darauf eingehen, wenn wir dann auch grösstenteils die Filme auch alle haben können schauen können. Aber ich glaube, das ist sicher spannend. Mal schauen, wie sich das für die Oscars weiterzieht.
Absolut. Und jetzt kommen wir ja zu den männlichen Darstellern in Sachen Drama. Und ich glaube, hast du gesagt, gibt es ja noch so für dich auch wieder so ein bisschen, wie soll man sagen, Überraschungskandidaten.
Ja. Ja.
Und wie hast du es denn?
Ja, also ich fange mal beim Positiven an. Ein grossartiger Schauspieler, der Wagner Moura, der legendäre Pablo Escobar wunderbar verkörpert hat, ist für The Secret Agent nominiert. Ebenfalls an seiner Seite der Oscar Isaac als Dr. Frankenstein von der neuen Frankenstein-Verfilmung, wo wir es vorher darüber hatten. Und dann haben wir Michael B. Jordan, auch grosser Hollywood-Darsteller für Sinners, und der Joel Edgerton für Train Dreams. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den, denen, Nominierten, die man auch ein bisschen erwartet hat, habe ich das Gefühl. Der Jeremy Allen White, den wir ja seit Jahren jetzt loben, nicht nur wegen The Bear, sondern auch unter anderem beim Wrestling-Drama wie heisst es?
Iron Claw,
jetzt habe ich fast Iron Fist gesagt, bin völlig noch in Marvel-Dingen, genau, Iron Claw, merci vielmals. Hätte ich mich noch bald verschnurrt. Also er hat, glaube ich, in den letzten Jahren zu Recht einen grossen Hype und ihm wird ja immer noch die grosse Karriere vorausgesagt. Und er ist mit Springsteen Deliver Me From Nowhere nominiert. Und das ist sicher etwas, was er überrascht, Dwayne Johnson für die Smashing Machine. Wir haben ja darüber geredet. Hat sich ja mit der Smashing Machine jetzt wollen als ernstzunehmenden Charakterdarsteller etabliert. Das hat sich insofern nicht ausgezahlt, dass er eine Nomination hat. Man muss hier aber unten im Disclaimer schon noch erwähnen, dass die Smashing Machine für das, was man erwartet hat, ein unglaublicher Flop an der Kinokasse war. Also wirklich, ja, was Einspielergebnisse angeht, ist der Film völlig unter ferner Liefen auch international gelaufen. Für ihn, der sich sonst nur dreistellige Millionenbeträge gewöhnt ist, was seine Filme einspielen, ist das wirklich für ihn ein kompletter Misserfolg auf der Einnahmeebene. Ob es ihn als Charakter, ich habe das Smashing Machine noch nicht gesehen, man kann ihn ja schon schauen, er ist gelaufen und ist, glaube ich, auch jetzt kurz um den, der im Streaming verfügbar. Ich weiss es nicht, ob das jetzt so richtig gerechtfertigt ist. Und da geht es mir nicht nur um die Namen, weil die Namen sind klassement, die sind nicht relevant für so.
Hey, das ist nicht der einzige
Messer. Das ist nicht ein populärer Award.
Nein, absolut nicht. Aber eben, wir sehen hier eben durch und durch, vielleicht ist das halt jetzt auch, wie sagen, gewisse Sachen sind hier eben, wie gesagt, wirklich gerechtfertigt. Ich finde, es hat hier gute, eben gerade Oscar Isaac, wo ich Frankenstein extrem abgefeiert habe. Der Joel Egerton bei Train Dreams, der auch wirklich gut performt, super performt. Also, ich glaube schon, dass da die ein oder andere extrem schöne, gerechtfertigte Sache dabei hat. Oh. Genau. Absolut. Und jetzt wird es, glaube ich, auch wieder sehr spannend, weil wenn wir gerade so beim Nachwuchs sind, und das hat mich eben auch, ich sage ja immer, man muss auch wieder den neuen Leuten eine Chance geben. Und da ist eine Nomination, nämlich von der Case Infinity One Battle After Another bei Best Female Actor in Motion, Musical or Comedy. Und dort ist sie nominiert worden und sie hat wirklich extrem gut gespielt bei One Battle
Sehr
After
gut,
Another.
Ja. Sehr starke Leonardo DiCaprio. Grossartig. Super. Keine Differenz, ja.
Genau. Und dann haben wir da noch andere Nominierte, nämlich The Man Does Seyfried bei The Testament of Anne Lee habe ich auch nicht gesehen. Dann Cynthia Erovio, wo Wicked for Gold. Dann Emma Stone bei Bugonia. Emma Stone feiere ich auch immer. Bugonia habe ich eigentlich recht stabil gefunden. Kate Hudson's Song, Sung Blue. Dann haben wir noch Rosie Byrne, If Had Legs, I'd Kick You. Habe ich nicht gesehen.
Ja, was mich hier ein bisschen stört, ist, Wicked ist einfach eine populäre Verfilmung. Und auch die zwei Teile. Es ist ein Kassenschlager. Aber eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, es sind nicht wirklich gute Filme. Ist jetzt mein Eindruck. Und es ist nicht, weil ich jetzt etwas gegen Musical-Filme habe. Das wissen wir ja. ich tue das jetzt versöglichst neutral beurteilen. Aber es ist einfach nicht wirklich ein guter Film. Und da finde ich, sie geht sich ein bisschen hinterher. Da hat jetzt wirklich noch zwei, drei andere reingenommen, aber ja.
Wir haben das Musical-Ding, spielt halt dort eine Rolle, oder? Weil ich denke jetzt gerade, das heißt, sie wollen honorieren, ob jemand jetzt auch vom Gesanglichen her und vom Acting beides drauf hat, hat man hier sicher berücksichtigt, wie du sagst.
Aber ich finde eben Wicked hier als Gesangsfilm nicht so toll, muss ich ganz ehrlich
sagen. Also, das scheint, das kommt extrem geistig.
Ich habe mir ja der erste Mal angetan, weil es mich einfach interessiert hat, oder? Populärfilme müssen ja irgendetwas haben, oder? Wenn sie so beliebt sind. Aber ich finde, er ist auch nicht als Musical-Film ist er auch nicht wirklich gelungen. Aber ja, item. Kurz abgehandelt, wir haben diverse andere Kategorien. Ich weiß nicht, wie tief wir jetzt auf die weiteren Nominierten noch eingehen. Für mich vielleicht noch Eine wichtige Kategorie, Director Motion Picture, das ist immer etwas Grosses, weil ein Director kann da oben rausschwimmen. Und da ist zu Recht der Paul Thomas Anderson für One Battle After Another nominiert. Es ist der Ryan Coogler nominiert für Sinners, sicher eine solide Leistung gewesen. Joachim Trier für Sentimental Value, Jafar Panay, It Was Just an Accident und natürlich der Guillermo del Toro für Frankenstein und Chloe Zaho für Hamnet. Also man sieht auch hier eine bunte Mischung, bildet sich ab gegenüber den Actor-Nominierten und den Film-Nominierten. Das ist alles so ein bisschen Gleiches vom Gleichen. Gibt uns aber gleich schon ein bisschen ein Foreshadowing, welche Regisseure, RegisseurInnen die werden für einen Oscar rumgehen, genau.
Muss ich gleich noch einen nachschieben, weil yes. du ein grosser Fan bist von ihm, weiss ich nämlich, und du bei One Battle After Another hast gesagt, hey Mann, das ist die Rolle, und darum komme ich
jetzt. Er ist aber auch nominiert.
Benicio del Toro für Supporting Role
Merci
in a Motion Picture. Das ist wirklich, da muss ich sagen, das feierst du ja, glaube ich, recht ab, er als Sensei.
Und hier auch noch speziell, muss ich ergänzen, er als Sensei, yes. um das abzuschließen, ja, grossartig, man nimmt es gönnen. Aber was mich hier auch cool dünkt, der Adam Sandler hat eine Nomination, wo ja sonst immer der Blödel-Comedy-Darsteller, um es eben ein bisschen despektierlich zu sagen, kann hier auch reüssieren und kommt die Nomination über. Aber es dann gewinnt, schauen wir mal. Der Jacob Elordi als Frankenstein ist hier auch nominiert, unter anderem. Und Sean Penn in seiner glorreichen Rolle bei One Battle After Another als Colonel Lockstar.
Schon.
Und das ist wirklich richtig, ist ja sicher auch sehr spezielle Rolle gewesen, genau. Also, wir sind gespannt, 11. Januar geht's los. Wissen wir die erste grosse Awardshow vom neuen Jahr in Hollywood. Und dann wissen wir, was da wird oben ausschwingen. Wir sind gespannt, was da kommen wird.
Yes, yes.
Ja, jetzt wird es hochpolitisch. Jetzt wird's hochpolitisch. Im Film- und Serien-Podcast werden wir jetzt noch politisch für das Schlussbuch geben vor heutigen Schau-mal-Folge. Könnte es jetzt noch ein bisschen Arena-Vibes geben? Warum eigentlich, Tommy? Warum eigentlich?
Ja, wir hatten ja da in der letzten Zeit, das ist eigentlich ein bisschen der Elefant im Raum gesehen, da haben wir jetzt hinter die Sendung geschoben, den Elefant vom Filmbusiness. Es geht hier nämlich um die Übernahme von Warner Brothers. Und da sind ja jetzt, haben sich die News ein bisschen überschlagen in den letzten Tagen gerade. Das ist gerade brandaktuell jetzt in Diskussion, oder? Wie wir haben vernommen. Netflix hat ja da ein Angebot auf den Tisch gehauen von, glaube ich, 83 Milliarden für den Kauf von der Warner Brother Company. Und das hat alles so ausgesehen, wie der Deal über die Bühne ist. Und ich habe sogar, also mir hat ein E-Mail aus Netflix-Abonnement bekommen. Ja, sie haben da einen Deal, der am Laufen sei. Es bleibt noch alles beim Gleichen. Also sie sind sehr sicher gewesen, als sie das Mail haben verschickt an diesen Netflix-Abonnementen, die 300 Millionen sind, muss man auch noch sagen. Das ist echt Wahnsinn. Und dann ist ja da plötzlich jemand reingerätscht und hat da so wie ein Hostile-Angebot gemacht. Also es ist so, sagt man dem amerikanisch, fast wie eine feindliche Übernahme, oder? Weil sie direkt eigentlich an die Aktionäre sind, nämlich Paramount Pictures, nochmal nachgedoppelt mit 108 Milliarden. Und das Rennen ist am Laufen momentan jetzt während dieser Aufnahme. Und warum, dass das noch politisch wird, kommen wir dann gerade dazu. Aber jetzt wollte ich dir noch schnell das Wort geben. Das ist ja schon enorm, oder was da jetzt für ein tektonisches Beben ausgelöst wird. Also das
grundsätzlich
um den Konzern.
Grundsätzlich hat das natürlich, ist das ein bisschen absehbar gewesen. Netflix als der Platz ist im Streaming-Bereich, will sich natürlich gewisse Pfründe sichern, um natürlich auch gegen ein Disney zu bestehen, wo sich natürlich in den letzten Jahren vermeintlich grosse Franchises einverliebt hat. Und das ist Netflix natürlich abhanden gekommen. Entsprechend haben sie sehr viel auf die Originals müssen pochen, haben sehr viel Content teuer selber müssen produzieren. Und da haben wir ausgiebig darüber gehabt, dass viele von diesen Original Netflix-Sachen zum Teil halt einfach maximal mittelmässig waren oder sogar drunter. Und das ist einfach eine Entwicklung gewesen und man will sich dort ganz klar einfach grosse Sachen einverleiben, um konkurrenzfähig auf dem verdrängenden Markt zu bleiben. Und da ist natürlich Warner als riesige Company ideal. Und da macht natürlich so ein Deal aus Sicht von Netflix Sinn. Netflix hat auch entsprechend die monetären Möglichkeiten, das zu machen. Aber jetzt wird es eben kritisch, weil eben Paramount dort reingrätscht, oder? Und das ist das, was überrascht. Und die Gründe, warum das Paramount dort reingrätscht, die sind nicht einfach, weil wir sie ja in einer freien Marktwirtschaft und es ist wer mehr zahlt, der hat das bessere Angebot und. Nein, so einfach ist es eben diesmal leider nicht. Wir mögen uns erinnern, wo Disney Ding gekauft hat, Fox.
20th Century, ja. Im genau. 19. war das gesehen.
Richtig, für auch 45 oder 48 Milliarden. Und dort hat man einfach
auch gewusst... Mehr. Ich muss 71 ja, gewesen, korrigieren. Sorry.
71
Milliarden sind geflossen,
und,
ja.
Und das zeigt ja auch, was die grossen Companies einfach für eine Value haben für gewisse Anbieter. Und ja, der Deal ist jetzt eben ins Stocken geraten, oder? Wie du ja auch andeutest. Oder? Und warum dass das nicht einfach so ein bisschen ein marktwirtschaftliches Hin und Her ist? Hey, du bietest mir 5 lieber, ich biete aber einen 10er und so weiter. In ganz anderen Stratosphären von den Beträgen her ist das hier eben auch eine sehr hochpolitische Sache. Und nämlich muss man dort genau hinschauen, wer ist jetzt da in diesen Companies verstrickt. Und die Probleme, die gehen bis auf ins Weisse Haus. Unter anderem mischt da noch der Jared Kushner mit als Schwiegersohn vom aktuellen US-Präsidenten von Donald Trump. Und das ist schon speziell, oder? Milliardäre wie Larry Ellison und sein Sohn als Paramount-Chef sind ebenfalls mit involviert und. Also die Verstrickungen sind Wahnsinn. Und das schmeckt halt, ohne jetzt hier verschwörerisch zu tönen, schon ein bisschen so, als müsse da Paramount ein bisschen unter Zugzwang gewesen, weil man da die eigenen Leute ein bisschen wollte in die richtigen Positionen hieven. Oder wie siehst du das?
Also man muss ja dazu sagen, der Time Warner Konzern, also Warner Discovery, dort zugehören ja nicht nur mit dem Sinn, die Warner Studios, sondern die haben ja auch unter anderem CNN inkludiert, oder? Also Warner gehört CNN mit unter anderem, wo sie den Nachrichten-Channel haben. Und Netflix ist an CNN nicht interessiert, also da hätten sie nicht mitgekauft in diesem Angebot. Und jetzt bei Paramount wollen sie CNN auch mitkaufen. Dort kommt jetzt eben der Vibe, den wir haben angetönt, mit dem politischen, oder? Wenn sie CNN natürlich integrieren, Paramount, nehmen sie damit auch Einfluss auf den Nachrichtensender. Und wir wissen alle zusammen, jetzt wird es ein bisschen brisant, dass CNN nicht pro-Trump ist, sondern sehr anti-Trumpistisch. Und du hast gesagt, oder, der Larry Ellison, der Milliardär im Hintergrund, der die Freunde hat, ist ein sehr grosser Trump-Fan. Und das macht das Paramount-Ding, das Angebot, ein bisschen schal, sage ich jetzt mal.
Absolut,
obwohl ich eben dort, also wie du es sagst, oder Paramount will aber natürlich, weil sie haben nur 80 Millionen Abonnenten gegenüber den 300 Millionen von Netflix, also wäre der Benefit, den sie würden generieren an Reichweite, oder mit Warner Brothers, natürlich schon auch schlüssig jetzt rein, wenn man es vom Marktwirtschaftlichen würde ansehen, oder da hätten sie natürlich viel mehr Reichweite und Portfolio für ihren Stream und für ihren Einfluss. Aber eben dort schwingt das Politische unweigerlich mit. Eben auch mit dem Jared Kushner, der da Investment Groups hat, bei Paramount drin. Und da sind auch noch andere saudi-arabische Milliarden involviert in diesem Angebot von diesen 108 Milliarden von Paramount. Also das ist auch eine undurchsichtige Sache, oder? Und ja, einfach vielleicht nochmal zurückgeben, was das vielleicht für einen Impact oder für einen Vibe erzeugt. Ich habe da auch ein bisschen Stimmen im Freundeskreis eingefangen. Was sie denn davon halten, wenn jetzt da, oder Warner Brothers ist ja ein sehr altes Unternehmen, ist über 100-jährig, filmstudio-mässig, hat eine lange Historie, hat riesen Franchises, mit Herr der Ringe, mit Game of Thrones, mit den allen grossen Harry Potter. Das sind schier unendlich, das Portfolio. Dazu gehören ja auch noch die ganzen DC Cinematic Universe Sachen dazu, also das ganze DC Comic Portfolio würde auch reinfließen. Also Warner Brothers ist halt eine riesen Company, oder? Und jetzt will sich da einer von den anderen das für einverleiben und man merkt, es baut einfach die Machtpositionen von beiden zusammen einfach aus, oder? Und ja, was ist jetzt Resümee? Vor allem jetzt auch gerade mir als Kinofan oder ich als Filmkinogänger, was heisst das für mich? Und ich bin mir noch nicht sicher. Also hat das klassische Kino noch Bestand?
Das ja, es ist schwierig. Fragezeichen. Bevor ich vielleicht ich noch... Bevor ich vielleicht auf die Kinofrage eingehe, ist etwas noch wichtig zum Wissen für die, die das vielleicht im Detail nicht wissen. Man redet hier im ökonomischen Sinn von einer sogenannten Hostile Takeover. Das bedeutet im Jargon eigentlich in der Ökonomiewelt, in der Wirtschaftswelt, dass man hier nicht einfach zu der Company-Führung geht und sagt, hey, wir sind Paramount, wir haben übrigens auch noch ein Angebot, wollt ihr nicht auf das eingehen? Das hat nämlich Paramount in diesem Fall nicht gemacht. Was hat Paramount gemacht? Paramount ist direkt auf die Aktionäre los und will die Aktionäre jetzt überzeugen, ihnen zu verkaufen, also die Aktien zu verkaufen, damit sie eine Mehrheitsaktionäre werden. Und entsprechend redet man dann in dem Fall, wenn man nicht direkt über die Company-Führungen geht von einer Hostile-Takeover. Und das zeigt, um das jetzt zu ergänzen, was du gesagt hast, wo die Absichten hier sind. Die Absichten sind hier nicht, einen grossen Deal zu machen, weil man mehr Content produzieren will. Die Absicht ist ganz klar, dass man weiterführende Interessen hat und vor allem nebengelagerte Interessen mit dieser Übernahme, die in gewisse Hände sollen übergehen, wie eben die erwähnten Ellison und Kushner, die da dahinter stehen und in direktem Zusammenhang mit dem Weissen Haus stehen. Und das ist unglaublich heikel, insbesondere für die Machtenteilung, für die Gewaltenteilung. Das ist unglaublich heikel, weil sich umso mehr jetzt im Privatsektor, in der Medienlandschaft in den USA, wo oder Unterhaltungssektor dazu gehört, so viel nachher konzentriert. Und das wäre für mein Gefühl mal eine sehr schlechte Entwicklung. Um auf deine Frage zurückzukommen, was bedeutet das für mich als Kino- und Serienfan? Ich werde, wenn das so kommt, entweder Netflix-gesteuerte Produktionen bekommen, wo alle immer den Netflix-Vibe wahrscheinlich werden haben, wie wir alles, was wir von Netflix haben gesehen in den letzten Jahren, wo auch eine Company ein bisschen sagt, wie der Content soll sein, wo die kreative Freiheit halt auch nicht die gleiche ist. Das Einzige, was bei Netflix halt zumindest für mein Gefühl ein bisschen positiver wäre, ist, dass sie natürlich immer, vor allem bei den Foreign Productions, auch immer wieder zeigt, hey, wir sind auf der ganzen Welt relevant und haben auf der ganzen Welt Millionen von Kunden. Wir müssen in den jeweiligen Ländern auch Geld investieren in Produktionen. Das ist vielleicht das, was ein bisschen unterscheidet, wie jemand, der sehr America-based ist, wie Time Warner oder Warner, der da im Fokus steht. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Aber so Machtkonzentration, Unterhaltungskonzentration auf eine Company sind eigentlich für die Kreativität und für sag jetzt mal, abwechslungsreiche Kultur, Filmkultur, Serienkultur eigentlich nicht so gut. Und das ist mein Eindruck. Und ich bin einfach, natürlich schon rein aus politischen Gründen, finde ich es extrem gefährlich, wenn er eben auch die Unterhaltungsteile, und da lassen wir jetzt mal die ganzen politischen Interessen, die das natürlich eher auf die genannten News-Channels und so weiter, also Medien- und Journalistenbereiche sich natürlich konzentrieren, lassen wir die mal weg, gehen wir auf die Unterhaltungsschiene, die Warner hat, muss ich sagen, ja, ich will nicht, dass der Jared Kushner nachher kreative Mitentscheidungsrecht hat, was Warner nachher darf produzieren. Und das ist eine reale Gefahr. Das ist, dass Ellison und der Kushner nachher mitbestimmen, was, wie soll jetzt produziert werden, was jetzt vielleicht insbesondere über den Kushner auch noch gerade in die Agenda passt, vom Präsident, das ist eine reale Gefahr, das ist nicht eine Verschwörungstheorie. Und wenn das so kommt, und da muss ich sagen, das hat schon nochmal einen anderen Fadenbeigeschmack wie bei Netflix. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne, dass jetzt Netflix da als irgendwie soziale Superfirma herstellen will, die sie ganz bestimmt nicht sind. Aber das ist einfach ein wesentlicher Unterschied. Den muss man einfach kennen und wissen.
Ja, also eben, es schwingt auch bei mir zwei Sachen mit, wie du es erwähnt hast. Eigentlich sitzt der politische Hintergrund, der das leider ein bisschen mit sich bringt, und dann eben auch das Ganze in der Unterhaltung. Oder eben politisch kann es wirklich brisant sein. Wie viel, wie hoch dass das dann geht, ist eben nicht ganz absehbar. Und gerade Amerika, wo sich hier in einer schwierigen Situation befindet mit dem aktuellen Staatsoberhaupt, mit dem Trump, ist wirklich hier in Frage zu stellen, weil er auf die Entertainment-Branche jetzt schon bereits mehrfach hat eingewirkt. Und er hat das die Leute auch wissen, dass er an diesem Entscheid interessiert ist und dass er dort Einfluss nehmen wird. Das zeigt ein bisschen die Brisanz, die du hier ansprichst. Wie weit dass das dann aufgeht für ihn oder respektive der finalisierten Entscheidung, woher dass der Warner Brothers dann Warner Discovery verkauft wird, ob jetzt der Zuschlag der Netflix über Sam oder der Paramount. Es gibt ja noch das dritte Szenario, nämlich, dass es nämlich kennen würde bekommen und Warner Brothers sogar eigenständig weitergeführt würde werden, rein hypothetisch könnte das auch noch der Fall sein. Was ich einerseits es klingt jetzt ein bisschen salopp, sogar fast ein bisschen begrüssen. Aber ironischerweise müssten dann beide Companies, Paramount und Netflix, müssten Strafen zahlen, nämlich, habe ich gelesen. Das wären dann ein paar Milliarden, oder? Und wir reden eben hier auch, ob das dann wettbewerbstechnisch eben auch durchgewunken würde, jetzt auf beide Seiten, oder? Ob das überhaupt Substanz hat, dann. Also mit der Wettbewerbskommission. Und etwas, was mich auch erstaunt hat, weil wir sind hier beim Gewerkgewicht Netflix, der Marktwert, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ich habe das gerade in Zahlen, hier reden wir ja immer von Milliarden und Zahlen, sage und schreibe, und das hat mich fast ein bisschen aus den Söckchen gebesset. Netflix ist dotiert auf 400 Milliarden Dollar. Das ist eine wahnsinnig gigantische Summe, oder? Natürlich bei den 300 Millionen Abonnenten, oder? Aber das sind so grosse Dimensionen, die das Entertainment angenommen hat. Da sieht man mal, um wie viel Kohle und Einfluss eben, dass es auch geht durch Erreichbarkeiten. Aber als Film- und Movie- und Serienfan finde ich es, wie du es hast gesagt, die Gleichschaltung, oder, die da stattfindet. Wo man eben auch schon der 20th Century Fox mit Disney übernahm, genau. Wo das hatte. Ich finde das auch recht schade. Weil das tut der Kreativität, durch Vielfalt in der Film- und Serienlandschaft am Ende vom Tag, egal wer wen übernimmt, eigentlich auch nicht wirklich gut. Und ob der Konsument in der Endabrechnung, man sagt ja immer, oh, jetzt habe ich viel Abis und so, und Zeug und Geschichten, muss allen Geld abdrücken. Aber man hat das auch mal ein bisschen angefangen rechnen und sagt, gleichwohl muss man dann relativ viel Geld auch in die Hand nehmen, auch wenn es die Monopolisierung stattfindet. Oder? Also es ist dort so ein bisschen, ja. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, oder? Weil Warner Bros., jetzt, die Ironie ist ja, da kommen wir jetzt noch gerade dazu, HBO Max, was nur in Amerika als Streaming-Plattform hat gegeben, wird ja jetzt in Europa, sprich bei uns auch in der Schweiz, gerade Mitte Jänner 26 als eigenständige Plattform aufgeschaltet, oder? Also, es ist eigentlich auch noch ein bisschen ironisch, oder, dass jetzt Warner Brothers zum Verkauf
angeboten steht, wird, aber vielleicht auch allenfalls einverleibt wird in einen anderen Dienst. Das ist schon noch interessant.
Voilà. Oder jetzt kommt der eigene Dienst bei uns noch zum Zug vorübergehend. Oder? Aber das Ende hier, in dem, wie du sagst, einerseits der ganzen Geschichte über Paramount, was er da so ein bisschen feindliche Übernahme auf eine Karre schreibt, Das ist ein schwieriges
Ja, und wenn die Leute natürlich jetzt sagen, ja, was interessiert mich jetzt das Politische? Ich will ja einfach meine Streamingdienste und meine Anbieter haben. Und Filme sind Filme und Serien und Politik ist ein anderer Part. Der hat nicht ganz verstanden, was Filme, insbesondere Filme, aber auch Serien heutzutage, auch ein politisches Machtspiel oder ein politischer Faktor sein. Also, das ist ganz klar. Wer erinnert sich nicht zurück, dass dann zum Beispiel Filme wie One Battle After Another, wo jetzt gerade im Kino war, wo wir vorher darüber geredet haben, wo nominiert ist, wo politisch ja ziemlich klare Anspielungen hat auf gewisse Themen, unter anderem in Amerika, wo auch immer wieder auch in der höchsten Politik diskutiert wird. Oder dass Filme auch politische Instrumente sind. Da denken wir zurück an die Zeit des Kalten Krieges, wo Amerika ganz klar mit gewissen Filmen auch das Bild von Amerika hat gestärkt und prägt. Also wo man wirklich im Kino auch politische Botschaften auch in Unterhaltungs- und Popcornfilmen versteckt hat, ganz bewusst, wo man Sachen transportiert hat. Also Filme drücken immer auch die politische und gesellschaftliche Lage in vielen Bereichen aus, in die eine oder andere Richtung. Und da hat natürlich eine Administration Trump ein Interesse daran. Und das ist einfach sehr, sehr eine gefährliche Entwicklung. Weil der Trump hat schon gezeigt, dass er unter anderem, ich meine, wir erinnern uns alle an Jimmy Kimmel-Fall von der grossen TV Late-Night-Talker, wo jetzt unter anderem mit politischem Druck ist vorübergehend aus dem Sender genommen worden. Also man merkt, dass, ob es jetzt solche Sachen sind oder Unterhaltung, Politik mischt damit. Und das ist keine gute Entwicklung und das ist gefährlich. Und ich will ganz sicher nicht grosse Companies, die da politisch gesteuert sind, so einseitig. Das ist sicher für die Filmlandschaft und Serienlandschaft eher eine schlechte Entwicklung. Ich gehe mit der Einigung. Ich fände es sogar gut, wenn gar keine Übernahme würde stattfinden.
Ja, das finde ich eigentlich ironischerweise eben auch, dass bei all dem Gehabe von Übernahme eigentlich am Schluss die Essenz wäre, dass Warner sich durchsetzen könnte als Studio und irgendwie einen Weg würde finden, sich wieder zu beleben. Ist jetzt auch ein bisschen, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist ja auch eine Werbung im Moment im Gang. Weil Warner ist jetzt überall im Gespräch, oder? Also das heisst, die Company ist jetzt auch ein bisschen ins Sichtfeld gekommen. Die Frage ist einfach jetzt, finden die Übernahmen irgendwie in einer Form statt? Und dann wird es eben kritisch, weil wir einerseits die Gleichschaltung haben, einerseits Kreativität, aber nennen, wie du es sagst, vielleicht sogar politische Gleichschaltung. Also das Risiko besteht eben auch. Und es ist beides weder noch gut, also im kreativen Sinn. Mm. Oder? Und das gibt einem ein bisschen zu denken, weil immer bigger is better ist hier nicht der Fall. Oder? Da sage ich, es braucht einfach ein bisschen mehr Vielseitigkeit und dann hat man vielleicht halt im Portfolio halt noch einmal einen anderen Streamer oder respektive es belebt halt das Business und gerade im Kinogeschäft, oder? Weil wir sagen ja gäng, die Sachen lohnen sich ins Kino zu gehen. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, eine Woche später kannst du das auf meinem Streaming-Kanal sehen, kann das halt einfach schon einen Impact haben. Und ich habe eine interessante These mal von dir gehört und der Gedanke hat mich nicht ganz losgelassen, warum das Netflix nicht progressiv
Ja, einfach
sagen, das Kino-Business aufzieht und sagt, hey,
und das Kino-Business wird jetzt beleben.
Und der Gedanke wird schon nicht ganz los, dass sie dort das Agreement würden
geben, also
Zustimmung für das Kino. Oder? Und die These ist eigentlich recht interessant, oder? Wenn man sagt, hey, ihr habt Macht, ihr habt Strahlkraft, ihr hättet auch, sie können ja jetzt mittlerweile grosse Regisseure gewinnen, Produktionen, die auch ein bisschen Qualität rausschaut. Also ihr redet jetzt von Netflix-Filmen Origin Productions, da gibt es nicht so viel, aber jetzt kommen sie langsam und natürlich im Portfolio von Warner. Also das heisst, das Kinogeschäft sollte man einfach nicht canceln. Und das ist auch ein bisschen meine Sorge, oder? Dass man einfach die grossen, und du hast es ja gerade eingangs erwähnt von dieser Sendung, hey, wo sind die grossen, schönen Blockbuster? Und wir sind einfach auch ein bisschen Fan vom grossen Kino. Es ist, man muss nicht bei dir Dune ansprechen oder andere
Produktionen. Aber halt eben, einfach Qualitäts-Blockbuster-Kino und Hollywood macht einfach nur noch Retortenmüll im Moment. Das ist einfach ein Riesenproblem und hangelt sich von Franchise zu Franchise und das ist einfach schade. Aber Reiter, wir wollen das nicht verteufeln, das ist nicht das Thema. Und ich glaube, eine solche Übernahme würde das noch wahrscheinlich eher beführen, weil das Geld, das man ja da investiert, das muss man ja refinanzieren. Und wie refinanziert man es? Das hat man bei Disney gesehen. Man versucht, die Franchises möglichst gut zu positionieren und wieder zu beleben und weiter zu tragen und aufzublasen und grösser zu machen und hier noch eine Side-Story und da noch eine Produktion aus diesem Franchise. Und dann hast du dann am Schluss irgendwie blöd gesagt, 300 Batman-Filme und 200 andere verschiedene Sachen, irgendwie, wo dort noch reingehören. Und das ist einfach so ein bisschen das, was dann verwässert. Und das ist einfach schade. Und ich will das nicht. Ich als ganz subjektiv, als Kino- und Serienzuschauer, will das nicht. Und es schießt mich an und es wird mich immer wie mehr weg von Hollywood treiben, als es das eh schon macht. Das ist einfach so.
Ja, das, was du hast gesagt, oder? Wir erinnern daran, dass eben, wie du hast gesagt, zum Beispiel gerade Batman ist so ein Beispiel, ich nehme jetzt schnell Bezug auf das, dass nämlich der Christopher Nolan für die Trilogie anscheinend sehr stark hat müssen um Geld bitten bei Warner Brothers, hat das dann am Schluss bekommen und wir haben eigentlich sensationelle Filme bekommen durch das und das zeigt ein bisschen weit, und sie haben eben mal interviewt, aber das heute noch würde bekommen und er hat dort so skeptisch gesagt, er weiß es auch nicht genau, aber durch den Netflix-Deal wird das dann noch viel mehr in Frage gestellt. Eben gerade ein Regisseur, der jetzt sich einem Genre widmen will, das Geld noch zur Verfügung bekommt für sein kreatives Projekt. Oder? Und da müssen die Leute auch daran glauben, die dann die Millionen sprechen, hinter dran, an den Regisseur, an das Projekt. Und wenn das eben halt nicht so Common Sense ist, wie du sagst, in dieser Netflix-Bubble oder wie auch immer, oder Paramount allenfalls, dann bekommen wir etwas geboten, wo wir eventuell im schlimmsten Fall wirklich gar nicht weh. Oder wo man so mit der Stirn runzelt, in der Qualität und im Inhalt hinten runterfällt. Und die Sorge beschleicht uns halt wahrscheinlich beide, also in filmischer, kreativer Hinsicht und im schlimmsten Fall natürlich eben auch im menschlichen, politischen drinnen. Oder? Also, das sind so zwei Sachen, die hier im Raum stehen und das ist schon nicht ganz unproblematisch. Und ich hoffe da, dass es ein gutes Outcome hat. Also sprich, nicht so einen starken Impact auf die beiden Gebiete. Ja, also ich kann da nur das Thema Hoffnung im Moment
Thema für mich umschmeissen. Ja. Ja, wir werden den Fall, glaube ich, noch verfolgen und dann, glaube ich, auch das, was der Schlussmoment der Deal beinhaltet, nochmal kommentieren. Aber das wird wahrscheinlich nächstes Jahr werden. Und bleiben der dran, oder? Was hast du noch etwas zu ergänzen zum Thema Warner und Netflix? Nein,
aber ich als Filmfan hoffe stark, dass das ein gutes Ende wird finden, dass es ein versöhnliches wird sein und wir halten euch hier auf dem Laufenden. Und wünsche schon mal eine schöne Zeit, gute Festtage, wenn man sich da nicht mehr hören und allenfalls auch schon ein gutes Neues. Wir werden euch mit unseren Hits und Flops die auf dem Laufenden behalten, was wir da im 25 uns haben gesetzt auf unsere Listen. Und in dem Sinn wünsche ich euch schon mal gleich noch eine gute Zeit mit Freunden und Serien und Family. Geniesset euch. Ich gehe raus. Einen schönen, gebe dir das Wort, Mephisto.
Ja, ich kann nicht viel mehr sagen, als du schon gesagt hast. Schöne Feste, genießen Weihnachten mit euren Freunden, Familie, Verwandten und Bekannten. Bleibt dran bei Schaumal, tunet rein. Wir haben noch einiges am Start. Das neue Jahr bringt auch wieder viele neue Sachen. Unsere Toplists, ich bin eben so gespannt, was da kommt, wie jedes Jahr. Und auch, was hat uns nicht so gefallen. In diesem Sinne gehe ich auch aus der heutigen Folge raus. Tschüss zusammen, schöne Feste.